kommt mit uns an die Nordsee. Am 6. Juni ab 20 Uhr sind wir im Strandgutresort in St. Peter-Ording. Lars, Michael und ich verkosten mit euch feinste Strandweine. Unser Special Guest Kai Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse. Freut euch auf 90 Minuten Genuss. Tickets bekommt ihr ab 64 Euro. Jetzt unter abendblatt.de/leserevents buchen. Wir freuen uns auf euch.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge mit dem lieben Michi.
Servus.
Lars ist dabei.
Moin.
Und bei uns, also ich bin dabei, ich bin Axel und bei uns ist heute Steffen Rühlke.
Ja, moin.
Moin. Steffen, du bist eine echte Sportskanone, aber nicht nur das. Du bist promovierter Jurist und du warst in der vergangenen Legislaturperiode Sportabteilungsleiter im Bundesinnenministerium. Und jetzt bohrst du ein ganz dickes Brett. Du willst Olympia nach Hamburg holen, aber erstmal musst du Hamburg davon überzeugen, dass das auch eine gute Idee ist. Am 31. Mai ist die alles entscheidende Abstimmung. Ja, und vielleicht kann der verbindende Charakter des Weins ein bisschen helfen, den olympischen Gedanken heute zu beflügeln.
Oh.
Und auf jeden Fall schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Also das ist ja, das muss man sagen, Michi ist ja noch zu jung, um das miterlebt zu haben. Wie alt bist du? Bist du auch
Anfang 50. Anfang 52.
Du hast es mitgekriegt. Es ist ja der dritte Versuch Hamburgs, Olympia zu kriegen. Es war einmal, wann war das, als Hamburg gegen Leipzig verloren? War das 2010?
Der Nullerjahre.
Okay.
Wolfgang Tiefensee, der das Cello gespielt hat und dann Hamburg damit ausgestochen hat, ja.
Und dann war ja 2015 das Legendäre, wo eigentlich alle dachten, also da hatte sich der DOSB, der Deutsche Olympische Sportbund, schon entschieden, für Hamburg gegen Berlin. Und die einzige Lücke, die noch war, ist, die Hamburger mussten abstimmen, ob sie das eigentlich wollen. Und da haben natürlich alle gesagt, Moment, das ist ja die schönste Stadt der Welt. Was soll da passieren? Irgendwie alles unter 80% Zustimmung. Und am Ende waren es dann halt knapp unter 50%. Und diese Träume erledigten sich. Und
ist das dann so, dass das auf jeden Fall heißt, also wenn unter 50%, dann ist das sofort vom Tisch?
Ja, das okay. Ist so. Man nennt es Demokratie, wenn die Leute das nicht wollen. Dann ist das so. Aber ich würde ja sagen, alle guten Dinge sind drei. Und diesmal
2000 war das. Und welches meinst du jetzt? Die erste Bewerbung?
Die erste Bewerbung.
Die war gegen Leipzig.
Aber da hat Hamburg gesagt, jo, das wollen.
Nee, da gab es kein Referendum. Ah. Das Referendum gab es nur 2015. Ja. Da war Hamburg schon der Kandidat. Also es war nur noch die Frage, ob sich Deutschland mit Hamburg bewirbt. Mhm. Diesmal ist es ein Wettbewerb. Diesmal geht es eigentlich nur noch darum, mit welcher Stadt Deutschland sich bewirbt. Und da gibt es ja drei andere Mitbewerber. Wir finden die schönste Stadt ist der prädestinierte Ort, um auch die tollste Sportveranstaltung auszurichten.
Wie ist das denn eigentlich? Bist du sozusagen aus dem Innenministerium? Also es gibt ja jemanden für Hamburg, also an deiner Stelle, und für Berlin, ne? Und für Rhein-Ruhr-Gebiet.
Und München?
Die
vier sind das.
Ja, genau. Mhm. Genau. Wie wurden die denn rekrutiert oder wie kam das?
Ja, also für mich ist das so ein Perfect Match, weil ich einfach total Olympia- und sportbegeistert bin und auch glaube, dass durch solch ein Sportereignis, ähnlich wie beim Sommermärchen 2006, eben auch was Gutes, was Positives, Zusammenhalt, Gemeinsinn für so eine Stadt entsteht. Das ist meine tiefste Leidenschaft, weit über den Sport hinaus. Gerade in diesen irren Zeiten, in denen wir leben, tut uns das, glaube ich, wahnsinnig gut. Und zum anderen mag ich einfach Hamburg sehr gern. Ich bin genauso wie Lars, der das mit seinem wunderschönen Pullover heute auch zeigt, seit Jahrzehnten größter Fan des HSV.
Muss man einmal klar, ich habe jetzt versucht, heute etwas Sportliches anzuziehen. Das Einzige, was ich fand, war dieser HSV-Haters. Das Einzige, was ich hatte. Ich wollte so ein bisschen, jetzt bist du hier mit dem Sakko, natürlich Michael wie immer, aus dem Ei gepellt.
Axel auch mit Sakko. Ne?
Axel auch mit seinem alten grauen Hoodie-Sakko. Ja,
genau. Aber beide Botschaften, sowohl Love Hamburg als auch jetzt noch Hate Racism, sind ja perfekt gewählt.
Aber kommst du aus Hamburg? Oder?
Ich bin nicht gebürtiger Hamburger. Ich komme aus Niedersachsen, aber habe sozusagen als Niedersachs immer sehnsüchtig nach Hamburg geschaut und den Hafen und die große weite Welt. Ich habe eine eigene Hamburger Vergangenheit. Also ich habe hier gearbeitet, auch in der Großkanzlei meine ersten beruflichen Erfahrungen sammeln dürfen und mag einfach Hamburg wahnsinnig gerne.
Okay, weil so. In Berlin hast du ja wahrscheinlich dann gearbeitet, ne? Also in der
Genau, ich wollte halt damals, deswegen bin ich aus Hamburg weggegangen, für die Bundesregierung arbeiten und die sitzt nun mal leider nicht in Hamburg, sondern in Berlin.
Und das Interessante ist ja, wir haben ja Michael hat ja ein Olympia-Paket zusammengestellt heute. Richtig, ja. Und das Interessante ist ja, dass es echt so eine Situation ist, dass diesmal klar ist, dass Deutschland sich bewerben wird. Das war ja zuletzt nicht so. Das heißt, die Stadt, die sich durchsetzt im internen Wettbewerb, die wird zu, sagen wir mal, 99,9% Olympiastadt. Und das ist so irre, das hat dazu geführt, dass die Münchner gesagt haben, da haben wir Bock drauf, zu 66%. Mhm. Rhein-Ruhr auch überraschend. Mein Lieblingsbeispiel Gelsenkirchen. Nichts gegen Gelsenkirchen, aber wer schon mal da war, weiß, das ist jetzt eine andere Stadt als Hamburg.
Aber Bundesligist jetzt in der neuen Saison.
Das stimmt, ja. 75% Zustimmung. Und jetzt ist die Frage.
Hat Berlin schon abgestimmt?
Berlin stimmt nicht ab, ne?
Berlin stimmt nicht ab.
Sicherheitshalber.
Das hast du jetzt gesagt. Ja, Berlin stimmt nicht ab.
Aber warum nicht?
Ja, Sie sagen formal, dass es keine rechtlichen Regelungen dafür gäbe.
Ja.
Ich befürchte, dass es in Berlin relativ schwer würde, auch eine Mehrheit zu finden.
Ja.
Ich will aber jetzt auch nicht schlecht über Konkurrenten
reden. Aber damit, also es gibt so ein Bewertungssystem, mhm, und damit verzichtet Berlin auf die Punkte in dieser Kategorie Zustimmung in der Bevölkerung?
Genau, also definitiv sammelt Berlin dort weniger Punkte. Also Berlin ersetzt das dann durch sozusagen einen Beschluss des Plenums dort. Mhm. Also holt sich dadurch auch politische Rückendeckung ein. Berlin hat aber leider auch den kleinen Nachteil noch, dass ja auch am 20. September dort auch noch ein neues Parlament gewählt wird. Also da ist sozusagen die politische Lage etwas unklarer als bei uns, wo wir sehr stabile politische Verhältnisse haben. Und alle Parteien der politischen Mitte unterstützen ja auch diese Bewerbung, was super ist. SPD, Grüne und CDU, also und auch die FDP, alle, die gesamte politische Mitte und die gesamte politische Vernunft steht hinter dieser Bewerbung.
Was wäre denn so eine Prozentzahl in Hamburg, wo du sagst, oder gibt es dann quasi, kriegst du mehr Punkte, wenn du 75% hast, als wenn du 52 hast? Ja,
du kriegst okay, ein bisschen mehr Punkte, aber das ist nur eins von 11 Kriterien. Mhm. Das heißt, es gibt noch 10 andere Kriterien. Mhm. Wir kämpfen einfach um jede Stimme. Mhm. So, also wir wollen jede Hamburger und jeden Hamburger davon.
Und warum sind die Hamburger so skeptisch? Also warum haben sie es damals abgelehnt, ja, und warum ist es heute auch
andere als sicher? Da muss man sagen, es ist im Moment ja noch eine Vermutung. Es gibt ja nicht so richtige, es gibt verschiedene Umfragen, die gehen zwischen 45% und 60% in der Zustimmung. Also ist möglich. Ich habe meine Theorie. Vor 10 Jahren oder vor 11 Jahren war das ja so, dass alle dachten, dass der Drops ist gelutscht. Mhm. Die Mehrheit der Menschen ist dahinter. Und ich glaube, dass damals viele, die für Olympia waren, gesagt haben, ob der jetzt 80 oder 90
sogar. Ja, wie beim Brexit-Votum sind vielleicht auch nicht hingegangen.
Gehe ich gar nicht mehr hin. Und dieses Mal ist so dieses Gefühl in der Stadt, das wird doch sowieso wieder nicht, so wie der Mensch nun mal so ist. Und ich glaube, dass diesmal alle, die für Olympia sind, tatsächlich auch abstimmen werden. Und das sieht man daran, dass relativ viele Briefwahlunterlagen, die sind ja verschickt worden, erst vor wenigen Wochen, schon zurückgekommen sind. Mhm. Mhm. Also insofern ist das, weil anders lässt sich das nicht erklären, dass Leute, die in einer Stadt leben, von der sie glauben, sie ist die schönste Stadt der Welt, dann ausgerechnet, wenn es um Olympia geht, sagen die aber, gut, es gibt eine Erklärung, die hat der Kultursenator neulich erzählt, Carsten Broster, eine Erklärung ist, die Menschen möchten Hamburg für sich allein haben. Du möchtest nicht, dass hier jemand herkommt.
Ja, aber ich finde das durchaus verständlich. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie verkehrszentral wohnt irgendwie und sich denkt so, boah, Baustellen und dann irgendwann Riesensicherheitskonzepte und so und ich komme da nicht mehr hin und habe vielleicht eh nicht so ein Interesse an den Spielen selber.
Ja, also es wird keine zusätzlichen Baustellen durch Olympia geben. So, es wird auch keine barbarischen Sicherheitsmaßnahmen geben.
Aber keine ohne zusätzliche Baustellen?
Also du erinnerst dich ja wahrscheinlich, ja, wird es nicht geben. Also es muss für Olympia nichts extra teuer neu gebaut werden. Das ist ja gerade das Besondere und auch der Unterschied zu dem damaligen Konzept, dass wir nichts extra teuer bauen, dass das Geld nicht irgendwo an anderer Stelle fehlt. Sondern das ist einfach nur die Schönheit von Hamburg. Noch mehr zum Strahlen.
Aber es wird auch damit argumentiert, dass Infrastrukturprojekte dadurch beschleunigt werden.
Ja.
Infrastruktur ist doch gut. Schwer zu beschleunigen.
Ja, beschleunigt heißt ja dann immer, das sind sowieso Projekte, die sowieso kommen.
Ja.
Aber das ist ja der Trick. Und das ist ja für mich eine der großen Chancen. Was uns ja alle nervt, ist, du hast irgendwie Baustellen und die werden nicht fertig. Und warum werden sie nicht fertig? Weil es eigentlich keinen Grund gibt, fertig zu werden. Wenn du aber dann Olympische Spiele hast, dann weißt du, okay, bis zu dem Tag muss der Quatsch fertig sein.
Ja.
Weil du kannst nicht sagen, machen wir nur noch 4 Jahre länger.
Ja, absolut.
So. Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil.
Genau. Also gerade die keine Baustellen haben wollen, für die wäre das ein Argument für Olympia zu schon.
Okay. Ich kann mir das noch schwer vorstellen, dass es deswegen keine Baustellen gibt, ehrlich gesagt.
Aber gut,
du weißt das besser, auf jeden Fall. Klar.
Ja. Also ich habe jetzt erstmal angefangen mit einem mit einem Champagner, der heißt Edition Paris.
Ich dachte, wie bist du darauf gekommen?
Ja, was? Warte, ich habe wirklich nächtelang nicht geschlafen, bis mir das eingefallen ist. Ich fand die Flasche super witzig. Maxims heißt das Label, ich glaube, es ist ein eigenes Label von unserem von Havesco, die unseren Podcast präsentieren. Ich kannte den Champagner auch nicht, die Flasche ist sehr, sehr schick, mit dem Eiffelturm 27.000 Mal drauf. Ich kann mich noch so erinnern an diese Seenfahrten in Paris, ne? Dass er für mich so ein bisschen diesen olympischen Gedanken, fand ich nicht so schön. Bei den Winterspielen war es anders, da war es an mehreren Orten jetzt auch da in Turin und trotzdem hatte man mehr dieses Feeling, alle gemeinsam in so einer Arena, auch beim letzten Abend. Und trotzdem, wenn du die Pariser heute die Mehrheit fragst, Olympia, Daumen hoch oder Daumen runter, was sagen die?
Gibt es Umfragen dazu? Also ja. Tatsächlich gab es in Frankreich und auch in Paris ähnlich kritische Debatten, auch das Thema Sicherheit und so, ne? Öffnungsfahren der Seine. Und viele Pariserinnen und Pariser sind geflüchtet aus ihrer Stadt. Wir sagen, oh Gott, es wählen so viele Leute. Wollen wir eigentlich irgendwie alles nicht? Dann haben sie die Öffnungsfeier gesehen auf der Seine und sind zum Teil wirklich zurückgekommen und sagen, oh Gott, das wollen wir nicht verpassen. Mhm. So, und dann, Michael, das hast du angesprochen, es gab dann tatsächlich eine Umfrage nach den Spielen und da gab es eine Mehrheit von 80%, die gesagt haben, es war eine super gute Idee, dass Chris hier
gestanden. Ich denke mir zum Beispiel jetzt nur in meiner Bauernschleue, eine Stadt wie München, die nun schon auch mal Olympische Spiele ausgetragen hat, bewirbt sich jetzt nochmal. Das heißt, die werden es ja nur machen, wenn es jetzt nicht, obwohl es ein Riesendrama damals gab in München auch, muss man ja auch sagen, auch politisch passiert. Und trotzdem sagen die, nee, eigentlich hat uns das auf jeden Fall mehr gebracht, als es gekostet hat,
in the long run. Total.
Also ja. Das ist übrigens das ein extrem gutes Argument, was mir noch nicht klar war. Das ist klar. Insbesondere nach dem, was in München passiert ist. Ja. Dass sie sich nochmal bewerben, ist ja ein eindeutiges Zeichen dafür, dass es so schlecht aus Münchner Sicht nicht sein kann.
Total. Also München hat die Vorteile der Spiele damals wirklich genossen. Die haben die U-Bahn dadurch schneller fertig bekommen. Das ist übrigens genau der Punkt mit den Infrastrukturprojekten. Okay. Pläne für eine U-Bahn gab es in München damals auch schon. Aber die sind dann halt um 10 bis 20 Jahre beschleunigt worden durch die Olympischen Paralympischen Spiele.
Wird das, also was heißt beschleunigt, dadurch, dass auch dann Geld vom Bund für solche Sachen kommt?
Okay. Klar. Also das ist ja, also gerade U oder insbesondere auch S-Bahn werden ja nicht allein nur mit Hamburger Mitteln gebaut.
Ja.
Das sind ja Milliardenprojekte. Dafür braucht es Mittel aus dem Bund. Und das wird natürlich eine Rolle spielen, wo die Spiele am Ende hingehen, wenn die nach München gehen. München hat schon gesagt, wir planen dann neue Autobahnen damit. Ne? Und dann werden die Autobahnen gebaut und hier werden die S-Bahnen gebaut.
Also gibt es da Schätzungen, dass man sagen kann, also wenn ihr die Spiele macht, dann kriegt ihr aus dem Bund irgendwie die und die Summe an Zuschüssen?
Also Lars und ich waren ja letzte Woche gemeinsam auf der UMR und haben da auch dem Finanzminister gelauscht, dem Bundesfinanzminister.
An der Bar saß ihr.
Da haben wir uns hier, darf ich erzählen, auch
verabredet hier für den Podcast. So schnell geht das.
Genau.
Irre schnell.
Und der Bundesfinanzminister Lars Klingbeil war da und ich habe ihn dann gefragt, ne, also was bedeutet das denn eigentlich finanziell auch für Hamburg? Und er hat sehr klar gesagt, der Bund steht ein, es gibt eine Olympiagarantie, egal wie voll oder wie leer die Kassen sind, der Bund beteiligt sich. Lars erinnert sich tausendmal besser als ich. Damals, 2015, war das auch wahrscheinlich der Riss der Achillesferse.
Wahrscheinlich. Als
Wolfgang Schäuble, der damalige Finanzminister, gesagt hat, das ist völlig unklar mit der Finanzierung. Diesmal ist es klar und der Bund hat sich sehr klar committed. Natürlich kann ein Bundesfinanzminister noch nicht auf Heller und Pfennig benennen, wie viel es in 2040 oder 2044 sein wird. Es ist aber klar, dass der Bund sich natürlich mit erheblichen Mitteln an den Spielen beteiligen wird. Und das ist halt Geld, was sonst nicht nach Hamburg kommt.
Und übrigens, Michael, du wärst ja der größte Gewinner, weil die Hansa Lounge wäre, also du könntest von der Hansa Lounge die Eröffnungsfeier auf der Binnenalster komplett.
Ja, auf der Binnenalster sehe ich.
Na, du kannst so um die Ecke kannst du so rumgucken,
lustig,
oder?
Ich bin ja 2005 und 2006 in die USA gegangen, nach Kalifornien. Und bevor ich ging, gab es eine Anfrage der amerikanischen Nationalmannschaft im Fußball zur WM 2006, dass sie die Hansa Lounge exklusiv mieten für 4 Wochen, um als Pressezentrum für den, also wo die täglichen Pressekonferenzen und so weiter. Ja, und dann habe ich so mal ein paar Mitglieder gefragt und die haben gesagt, weil ich hätte gesagt, so ein Österreicher, wenn er Preisstimmen verkauft, also ziemlich alles, ja. Außerdem den weltweites Renommee und was ist das für ein Ort und so weiter. Wir haben uns dann doch dagegen entschieden. Man hätte im Vorwege schon sagen können, okay, einen Monat sind wir nicht da, wir berechnen euch nur 11/12. Aber die Leute wollen doch lieber ihren Club dann haben und da kam dieses Public Viewing.
Trotzdem wärst du natürlich, du wärst ja dann in der Olympiastadt wärst du halt so mittendrin.
Also ich
finde deine Mitglieder, das ist ein Traum.
Ja, und natürlich sind wir in der Generation, wo es darum geht, geht, um unsere Kinder oder vielleicht ja, sogar mehr Kinder, um zu sagen, sowas in die Stadt, jetzt stellt man ja die Weichen für diese, also man darf es ja nicht so sehr an sich selber denken, man muss schon wirklich an die nächste Generation denken oder auch, wenn man weiß, wie viel Sportlern olympische Spiele bedeuten und dann die Möglichkeit im eigenen Land Olympiasieger werden zu können. Das kann ja ein Ansporn sein, heute schon jemand irgendeine Sportart anzupacken, die.
Werde ich auch mal aktiv.
Ja, also wir haben ja Mitglied im Bayern, John Jahr, der ist, ja, weiß ich nicht, deutlich über 50 und ist ja mit der Curling-Mannschaft nochmal zu Olympia gefahren. Das Beispiel ist noch nicht so lange her. Ja, also ich weiß nicht, ob du als Sportbogenschütze oder ich weiß nicht, welche Sportarten es gibt, wo man vielleicht sagt, okay, vielleicht ist da bis dahin olympisch, ja. Raus oder
ich finde so, das Pool. Ich finde das so, das finde ich genau, dass man sagt, es geht ja gar nicht um uns, sondern es geht ja um die nächste Generation, es geht um das Nächste, es geht um die Zukunft. Und ich finde dann immer so lustig, also wenn ich lustig, ja, die Gegenargumentation, also die Argumentation der Gegner, die dann sagen, was man mit diesen ungefähr 6 Milliarden Euro, die das alles so kosten wird, was man damit, oder wo der Umsatz ist, was man damit machen könnte. Und zählen sie auf, wie viel Kitas und sonst was. Vergessen aber, dass es ohne Olympia diese 6 Milliarden Euro gar nicht gibt. Ja. Also es ist eine absurde Situation. Und die Pariser gerade, die haben ja, die haben es neulich berichtet, am Ende 70 Millionen Euro Gewinn gemacht. Also weil die haben alle sagen, oh, da geht viel Geld, aber 70 Millionen Euro ist jetzt nicht viel. Mhm. Aber 70 Millionen Euro Gewinn ist jetzt auch nicht wenig. Ne?
Wie berechnet sich das denn? Also ich habe jetzt gelesen, 4,9 Milliarden Euro Durchführungskosten, aber dem stehen irgendwie auch fast genauso viele Milliarden gegenüber oder noch mehr. Mhm. Aber die Stadt gibt diese 4,9 Milliarden aus, weil sie Dinge beauftragt? Oder?
Nein, es wird am Ende, gibt es ein Durchführungskomitee.
Ja.
Also da wird die Stadt Anteile halten, aber auch der Bund, aber auch der Deutsche Olympische Sportbund wird dort Anteile halten. Mhm. Die sind dann für die Durchführung verantwortlich und zuständig. Die beauftragen eben diese Summen. Das sind in der Tat Ausgaben von 4,8 Milliarden Euro. Mhm. Und Hamburg und dieses Durchführungskomitee hat eben auch Einnahmen von 4,9 Milliarden Euro, also derzeit nach derzeitiger Planung ein Überschuss von 100 Millionen Euro. Die Einnahmen kommen insbesondere zustande durch Ticketeinnahmen, Sponsoring und auch internationale Beiträge. Und das war eben in Paris ganz genauso, wie Lars eben erzählt hat. Das heißt, man kommt am Ende bei der Durchführung sogar einem Plus raus.
Ja, also es ist nicht, dass das jetzt die Hanse-Lounge irgendwie 100.000 verdient oder so, das wird jetzt nicht...
Na hoffentlich, na hoffentlich.
Nee, ehrlicherweise, also ist in dieser Kalkulation 100 Millionen Überschuss kein einziger Cent oder Euro mehr an Steuereinnahmen bislang eingeplant. Die ist vermutlich, also würde ich mal ganz vorsichtig sagen, vielleicht in Hamburg.
Ja, Arbeitsplätze.
Da sind auch keine Übernachtungen drin, ne? Was die Leute für, was die Touristen hier ausgeben. Genau. Und vor allen Dingen ist natürlich, glaube ich, das. Aber das ist halt die große Frage, ne? Will Hamburg das, ne? Also will Hamburg weltweit endlich mal bekannt werden? Weil das kann Michael als jemand, als Weltgereister sagen, wenn man durch die Gegend fährt und sagt, ich komme aus Hamburg, dann ist die erste Frage, die mir immer gestellt wird, wie nah ist es an Berlin oder Frankfurt?
Also in den USA kann ich das bestätigen, da weiß das wirklich fast keiner, weil es auch nicht einen ganz großen historischen Bezug auch aus den Weltkriegen gibt. Da spricht man über Berlin, ja gut, da spricht man auch, wenn ich sage, I'm from Austria, sagen auch Leute, oh, we love Sydney. Das ist dann auch ein bisschen ähnlich. Ja, genau.
Aber weißt du, aber Wien ist natürlich viel bekannter auf der Welt als Hamburg.
Ja, oh ja, auf viel bekannter. Aber das ist
Entschuldigung, ist der Kultur auch.
Ja, aber es ist genauso groß. Ja, das stimmt. Ja. Ist exakt so groß, ja. Mhm. Also ich habe einen Champagner mitgebracht, damit wir kurz noch beim Podcast auch haben, Steffen.
Ja.
Der vor allem aus Pinot Noir besteht, 95%. Ich fand's, also ich habe ihn auch schon verkostet. Ich finde ihn gut. Ja, er kostet mal 44 Euro, den Bitte, der Havesco jetzt für 26,90 an. Dafür finde ich ihn dann sogar sehr gut.
Und ich finde ihn extrem trocken, ne, oder?
Ja, er hat tatsächlich nur 2 Gramm Restzucker. Also ein bisschen dieses Apfelige, ein bisschen Brioche, gar nicht so viel. Eine sehr knackige Säure, die mehr rauskommt durch den wenigen Zucker. 9 Gramm Zucker hat er, 9 Gramm Zucker.
Aber ist schon, ich finde ihn staub. Also ich finde ihn wirklich staub. Ja, ja. Du hast das Gefühl, du hast gar nichts getrunken. Ja,
weil der
9 Gramm oder 2 Gramm?
9 Gramm.
9 Gramm Zucker, okay,
ja. Das ist ja nicht so. Ja, bis 12 Gramm haben die und die ganz Großen haben auch so. Aber er wirkt fast ein bisschen trockener. Mhm. Vielleicht auch, weil die Rebsorte Pinot Noir einfach ein bisschen kraftvoller auch nochmal ist und in dem Fall jetzt die Säure gar nicht so gut auffangen kann und deswegen wirkt er doch wirklich auch ziemlich knackig für
dich. Warum ist das alles irgendwas damit zu tun, die Flasche ist umhüllt mit dem, also das Etikett, es ist kein Etikett, sondern die Flasche ist komplett ist so verkleidet.
Genau,
ja. Aber es hat nichts, das bringt nichts,
egal. Die Maxims, also ich weiß nicht, ob das mit diesem Club zu tun hat.
Sieht schick aus, ne, oder? Mit dem Eiffelturm. Übrigens, der Eiffelturm in Paris war eines der umstrittensten Bauwerke in der Geschichte Frankfurts. Frankreichs. Zu viel Champagner. Frankreichs schon.
Du, aber ich war ja in Paris am Anfang Februar, ja? bei dieser Wine Paris. Das hat so eine Magie, dieser blöde Eiffelturm. Egal, wo ich vom Taxi oder immer, wenn ich vorbei, immer sofort habe ich das fotografiert. Ja.
Weißt du, aber sie waren alle da, aber sie waren dagegen. Sie waren dagegen. Das wollte keiner sagen. Oh, so ein hässlicher Turm und so.
Ich bin in Hamburg da auch so ein Gebäude.
Ich wollte gerade sagen, die Eiffelturm wäre sicherlich nie gebaut worden. Mit dem Wissen, wenn man am Anfang gewusst hätte, was es am Ende kostet.
Und die Frage, wäre, was wäre gewesen, wenn man abgestimmt hätte? Ja. Ich höre da sofort meinen Vater, ja, meinen lieben Vater, der bei all solchen Sachen immer sagt, haben wir nicht andere Probleme? Und dann sage ich immer, ja, wir haben andere Probleme, das stimmt. Aber wir müssen auch ein bisschen an die Zukunft. Wir können jetzt nicht immer nur unsere Probleme lösen. Vielleicht auch mal irgendwann 20 Jahre vorausdenken. Und stell dir mal vor, man hätte die Elbphilharmonie nicht gebaut.
Ja.
Ist ja heute nicht mehr vorstellbar. Das Ding, heute würde das Ding was kosten? 1,5 Milliarden Euro vielleicht?
Ja, aber so könnte man ja wirklich vieles begründen, ne? Also.
Ja, dann hättest du aber nichts, dann wär's ja, nichts. Dann machst du weiter so wie bisher.
Keine Demokratie, ne? Also,
genau.
Also, immer wenn ich das jetzt so, aber wenn ich das so höre, in Berlin wird gar nicht erst abgestimmt. Also, da finde ich auch so, was ist das denn?
Schwierig.
Ja, andererseits haben wir jetzt über Fußball-Weltmeisterschaften oder so, stimmen wir auch nicht vorher ab. Ich glaube, ja. Das ist mit solchen Projekten, das hat mir neulich mal, fand ich ganz treffend, ein Kommunikationswissenschaftler übersetzt, psychologisch. Er sagt, das ist ein bisschen wie, wenn man überlegt, den eigenen Geburtstag zu feiern. Da denkt man dann vorher auch, großer Aufwand, da kommen die ganz vielen Leute, was muss ich dann alles noch organisieren, verstehen die sich untereinander, kostet auch ein bisschen Geld, etc., muss ich irgendwie für Musik sorgen, für Essen sorgen, für guten Wein sorgen, etc., ja. Mache ich es wirklich, und dann biegen manche doch dann vorher ab und sagen, nee, der Aufwand ist es mir irgendwie nicht wert,
ja.
Wenn man es aber macht, ist es meistens schon in dem Moment, wo der Erste klingelt, dass man eine gute Stimmung hat. Und nachher sagt man immer, oh Mensch,
schöne Zeit.
Das war eine wahnsinnig gute Idee, dass ich es gemacht habe. Genau wie beim Eiffelturm oder bei der Elbphilharmonie, wo jetzt, glaube ich, selbst Kritiker, wenn die Familie kommt, zur Elbphilharmonie Plaza fahren und da Fotos machen.
Gibt es ja auch ein schönes, mein Lieblingsbeispiel jetzt von den Hamburger Goldkirchen. Wenn die Hamburger Goldkirchen abgestimmt hätten, ob sie ein Konzert im Volksparkstadion machen wollen, vor 51.000 Leuten, wäre die große Mehrheit dagegen gewesen.
Ja.
Weil ich glaube, solche großen Ideen, also wenn wir jetzt abgestimmt hätten vor 7 Jahren in der Redaktion, sollen wir einen Wein-Podcast beim Hamburger Abendblatt machen, wo 3 Typen mit einem Gast immer 4 Flaschen Wein trinken.
Da hätten 3 Leute gesagt, jo.
Und 180 hätten gesagt, habt ihr sie nicht alle? Haben sie auch gesagt. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, ob gute große Ideen, ob da an der Stelle die Demokratie nicht versagt. Ja, ist so.
Aber Steffen, sag du mal bitte den Kritikern, die jetzt vielleicht auch zuhören, und ich weiß, also zum Beispiel im Stadion oder in den Fanfrau beim FC St. Pauli ist das ein großes Thema und die überwiegende Mehrheit ist dagegen. So ganz häufig kriege ich keine Argumente, sondern einfach nur, das ist unsere Position. Wie kannst du das entkräften? Oder wenn du jetzt quasi einen Werbeblock hättest von ein paar Minuten?
Also es geht zum einen erstmal darum, wirklich eine wahnsinnig tolle Sportveranstaltung in die Stadt zu holen. Ich glaube, alle, die Bilder von Paris erlebt haben, wissen, dass das wahnsinnig viel Emotionen auslösen kann. Dass die Olympischen und Paralympischen Spiele die letzte Veranstaltung auf der Welt sind, meine These, wo sich die Menschen noch mit friedlichem Respekt über alle Grenzen hinweg begegnen. Das braucht es, gerade in diesen verrückten Zeiten. Hamburg, Tor zur Welt, Stadt, die Freiheit in ihrem Namen trägt, finde ich, wäre der perfekte Austragungsort. Und es geht weit, weit, weit über den Sport heraus. Da werden Fragen damit zusammenhängen, Lars hat es angesprochen. Es geht darum, wo gehen Investitionen hin, sowohl aus dem öffentlichen Bereich als auch unternehmerisch. Wer ist der Innovationsstandort? Wo entsteht die neue Moderne in Deutschland? Was ist auch das, was sich Deutschland nach außen präsentieren will? Ist es irgendwie ein verlängertes Oktoberfest oder ist es eine moderne, digitale, weltoffene Stadt, das Tor zur Welt? Und letzter Punkt beim Werbeblock. Mit den Spielen sind Investitionen verbunden in bessere Busse und Bahnen. Die U5 wird wahrscheinlicher, die S6 wird wahrscheinlicher, eine Sanierung des Hauptbahnhofes wird wahrscheinlicher. Alles Projekte, die Hamburg dringend, dringend braucht. Mit den Paralympischen Spielen, weil wir immer gesagt haben, wir denken an unsere Kinder. Mit den Paralympischen Spielen wollen wir Hamburg zur barrierearmsten Metropole machen. Das heißt, auch für uns alle etwas ältere Männer, die wir hier sitzen.
Und die dann noch etwas älter sind. Da bist du auch über 50, Michael.
Genauso die älteren
20, 40.
Frauen in dieser Stadt. Für alle, die sich aus welchen Gründen auch immer in der Stadt nicht bewegen können. Ein extrem wichtiger Faktum. Nachhaltigkeit. Wir wollen ein grünes Band durch die Stadt. Grünanlagen erweitern. Einmal vom oben vom wunderschönen Volkspark bis runter nach Allermöhe. Grünanlagen erweitern, miteinander verbinden. Es führt zu mehr Ökologie, mehr Biodiversität, mehr Nachhaltigkeit, besserer Umweltschutz in der Stadt. All das.
Ausgleichsflächen für die Baumaßnahmen oder so.
Also nochmal, ja? Lieber Axel, es ja. muss durch die Olympischen Paralympischen Spiele nichts extra teuer neu.
Du musst Axel übrigens nicht überzeugen, darf nicht abstimmen.
Ich auch nicht.
Ja, und trotzdem planen wir solche Maßnahmen ein. Also du siehst, das ist irgendwie ein gesamtheitliches städtebauliches Konzept. Und es gibt Menschen, die finden Sport jetzt irgendwie so mittel. Ne? Gab es bei den übrigens beim Sommermärchen 2006 auch. Am Ende haben da auch alle mitgefeiert. Ich bin auch fest davon überzeugt, bei den Olympischen Paralympischen Spielen in Hamburg wird das dann auch der Fall sein, dass dann wir alle zusammen feiern, dass etwas ist, was uns irgendwie mal zusammenbringt. Allerletzter Punkt. Wir leben in so einer Zeit, wo wir echt alle miteinander ziemlich viel hadern, streiten, im politischen Raum immer gespaltener, Gesellschaft immer gespaltener. Ich glaube, dass wir tatsächlich solche positiven Aufbruchssignale, mit positiven Emotionen besetzten Aufbruchssignale dringend als Gesellschaft brauchen. Die werden nicht alle Probleme der Welt lösen, auch nicht alle Probleme der Stadt, aber die können uns einfach mal verdammt gut tun. Auch das ist, ne, Kommunikationswissenschaftler erklärt, bisschen wie eine Geburtstagsparty. Mhm. Einfach mal eine schöne Zeit zusammen haben. Mhm.
Ja.
Das bedeutet Aufwand und das bedeutet, das kostet auch Geld. Wir haben sogar den Vorteil, bei uns zahlen die Gäste sogar noch Eintritt und wir können es sogar refinanzieren. Aber danach fühlt man sich besser. Also wir alle, jeder, der das hört und an das Sommermärchen denkt, der wird ein Lächeln auf den Lippen haben. Ich merke das jedes Mal, wenn ich das Wort Sommermärchen, dann lächelt die Hälfte im Publikum und sagt, ja, und das trägt uns jetzt schon über 20 Jahre.
Und es ist ja nicht so, das ist ja auch interessant, es ist ja nicht so, dass jetzt die Vergabe der Olympischen Spiele für die Jahre 28 und 32, dass das jetzt Ladenhüter waren, sondern das war ja, Deutschland, so schnell konnte sich Deutschland gar nicht entscheiden für eine Bewerbung, da waren die schon weg.
Ja.
Also offensichtlich gibt es ja auf dieser Welt andere Städte, andere Länder, die sagen, da haben wir richtig Bock drauf. Und das ist, war jetzt meine geschickte Überleitung zum zweiten Wein.
Was für eine tolle Bridge zu Los Angeles 2028, die ja auch schon mal Austragungsort Olympischer Spiele waren.
Und Paris dreimal, glaube ich, ne? Oder?
Hm.
Oder was? Zweimal? Irgendwann war dreimal. London dreimal? Irgendwann war noch dreimal. Oder ist Los Angeles? Aber Los Angeles, ich meine, ehrlich gesagt, ist es doch so, dass die deutsches Olympische Spiele liegen länger zurück als die letzten Olympischen Spiele in Los Angeles.
LA ist jetzt das zweite Mal dran in der Zeit, wo Deutschland gar nicht
dran war.
Ja.
Und LA, nun habe ich dort gelebt, weiß ich, es ist ja alles so wahnsinnig weitläufig. Und in Hamburg, glaube ich, im Volkspark soll das Olympische Dorf entstehen. Also, dass man im Prinzip fast alle Städte mit dem Fahrrad erreichen könnte, auch wenn man als Sportler selber da ist.
Ja.
Was ja mittlerweile auch ein Kriterium ist in diesem, was du gerade gesagt hast, Katalog der Entscheidungen. Weil wir hatten den Innensenator bei uns im November und da war auch der Mann da, der damit entscheidet, welche dieser deutschen Städte dann the place to be ist. Und da ging es eben auch darum, dass eben Hamburg da eine wahnsinnige Nähe der einzelnen Sportstätten hat. Und dass das also auch bei der Vergabestelle des Olympischen Komitees quasi, was den Nachhaltigkeitsaspekt eben auch mittlerweile, was ja vielleicht auch sogar ein bisschen zeitgemäß ist, hätte ich jetzt gesagt. Das heißt, da ist man mit den Planungen, ist man denn schon komplett fertig oder sagt man, wir haben da noch 10% offen, die wir dann entscheiden, wenn wir wissen, dass wir es wirklich sind, oder sagt man, nee, das Schublade auf und hier ist es.
Also was mir vielfach gespiegelt wird, Hamburg ist so weit wie kein anderer Bewerber zu diesem Zeitpunkt. Wir haben uns sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ist alles sehr detailliert durchgeplant. In der Tat, kurze Wege, ganz kurze Wege. Das ist nachhaltig, weil du alles dann mit Bussen und Bahn oder so mit dem Fahrrad oder sogar zu Fuß machen kannst, weil es alles so eng beieinander ist. Es sorgt aber vor allem für ganz viele Begegnungen, ne? Weil sich sowohl die Athletinnen und Athleten, aber eben auch die Zuschauer und Zuschauer in der Stadt immer wieder begegnen werden. Und das kann für so eine einzigartige Festival-Atmosphäre sorgen. Und das ist auch tatsächlich unser USP, auch im Vergleich zu anderen Bewerbern, auch in Deutschland. Gerade Rhein-Ruhr zum Beispiel, die das ein bisschen verteilter machen über das Ruhrgebiet, dass wir es alles sehr kompakt in Hamburg machen und eben auch die Schönheit der Stadt betonen, Wettkämpfe auf der Binnenalster, eine Eröffnungsfeier auf der Binnenalster, auch an der Elbe, zum Beispiel das Klettern, jetzt da, wo König der Löwen ist, da guckt man dann rüber auf die Elbphilharmonie. Auch die Olympischen Ringe, das Feuer wird noch einen Ort finden in Hamburg, da kann man sich das sehr gut vorstellen.
Man munkelt ja, dass es an der Elbphilharmonie sein könnte. Aber das ist nur ein Gemunkel. Aber Chardonnay, L.A., ist das eine kurze Frage, ist das das Erste, was einem zu L.A. einfällt? Chardonnay
so tatsächlich? Kalifornien, ja.
Ja, tatsächlich. Ne? Ja.
So Kalifornien ist das Erste. Der Wein heißt Bread and Butter. Butter ist auch das Erste, was dir einfällt zu kalifornischen Chardonnay. Immer weißt du, so eine Buttrigkeit und eine gewisse Opulenz durch diesen Holzausbau.
Riecht extrem gut.
Echt? Ja, aber ich finde es gar nicht, wenn man es, ich habe es jetzt schon mal probiert.
Ja, es riecht total nach Butter.
Krass, aber ich finde es gar nicht so schwer jetzt, wenn man es trinkt.
Oh, also ist es nicht so schwer. 13,5 Alkohol jetzt, zumindest was den analytischen Wert betrifft, ist ein sehr schlichtes weißes Etikett, da steht Bread and Butter. Haben die wohl auch schon länger im Sortiment, weil es gibt mehrere Jahrgänge und also es riecht extrem nach Butter und ein bisschen nach Karamell, so ein bisschen nach Werthers Echte.
Ja. Ja,
also so.
Steffen, was ist denn? Wir haben uns doch gar nicht gefragt, was für Olympia. Du und Wein, hast du einen Lieblingswein? Hast du eine Lieblingsrebsorte?
Also,
oder sagst du jetzt, ich trinke eigentlich nie Alkohol, nur für Olympia hier?
Also Wein und ich ist ein bisschen, würde ich sagen, wie das olympische Motto dabei sein ist. Alles. Ich weiß nicht, wer Eddie the Eagle noch kennt.
Ja, also, na klar.
Mit Eddie the Eagle vergleicht. Ich bin dabei, nehme teil und habe Spaß.
Aber hast du einen Lieblings? Ein Experte ist ja außer Michael und Axel niemand. Aber hast du einen Lieblingswein?
Also würde ich auf Trauben schauen. Ja. Also ich mag wahnsinnig gern Riesling, in diesen Spargelzeiten sowieso. Und da ich mal längere Zeit auch in Italien leben durfte, bin ich sozusagen da insofern verliebt in die Rotweine der Toskana. Das ist, durfte ich mit Anfang 20 genießen und das hat mich mein Leben lang begleitet.
Aber dann bist du ja schon so ein bisschen Experte, weil die meisten, die nicht Experten sind, würden sagen, ich liebe Grauburgunder. Und das hast du ja schon mal nicht getan, oder? Ich bin ein großer Grauburgunder.
Das stimmt.
Wie findet ihr den Wein?
Also muss man sagen, die Farbe ist natürlich ein tiefes Goldgelb, also sehr kraftvoll, dass er auch von dem Holz kommt, weil der Wein ja, wir haben jetzt einen 2023, der noch recht jung ist. Die Säure ist recht moderat. Und es ist so edgy, dass diese Cremigkeit überhand nimmt. Er hat schon noch eine Frische, aber schon eine...
Aber es ist schon...
So ein bisschen was Barockes, also ein bisschen was sehr Ausladendes.
Also ich glaube, die normalerweise keine Chardonnays mögen...
Die mögen
keinen Fall.
Also das ist für alle ABC, Anything but Chardonnay.
Aber wenn du voll Bock hast auf Chardonnay, ist es genau dein Ding.
Aber es gibt eben noch wirklich, und das sind auch nicht wenige Menschen, die genau so eine Stilistik mögen.
Ich mag das.
Ja. Echt?
Ja, ich mag das. Krass. Ich mag das wirklich. Ja. Also ich finde das auch gut. Ich meine, das ist natürlich... Ne? Vielleicht ein bisschen eindimensional, aber...
sehr gut beschrieben.
Ja, aber es geht volle ja. Lotte in die richtige Richtung. Mhm.
Also der Wein kostet 15 Euro. Ich war jetzt ja gerade in Portugal und da hat man mir erzählt, dass ein neues französisches Eichenfass mittlerweile 1200 Euro kostet. Wow. Ja, und da passen 225 Liter rein. Das heißt, da kannst du ja ausrechnen, dass du fast 5 Euro pro Flasche schon mal, wenn du dieses neue Holz haben möchtest, erstmal investieren musst und nur in den ersten drei maximal 4 Jahren gibt das Holz einen relevanten Geschmack ab. Danach fast nichts mehr. Das heißt, das kann schon auch aus einem Wein sein, weil man spricht immer über, ob diese Holzchips quasi, wie kommt dieser Holzgeschmack rein? Im Prinzip ist das wie so ein Teebeutel, musst du dir vorstellen, mit so Sägespänen, der dann reingehalten wird, um diesen opulenten Holzgeschmack, weil den kriegst du nicht nur mit ein bisschen Holz hin, weil das schmeckt schon sehr nach Holz. Ja, ich finde es im ersten Schritt für mich nicht verwerflich, weil es ist wahnsinnig viel erlaubt im Wein. Ja, und ich glaube, es werden noch viel schlimmere Dinge gemacht, die wir gar nicht wissen wollen und wir vielleicht trotzdem schon getrunken haben oder noch trinken werden oder sogar aktuell trinken. Von der Stilistik ist es genau das, was ich erwarte. Mhm. Ja, und da muss ich wissen, mag ich es oder mag ich es nicht. Aber als ich nach Amerika ging und da, ich habe den ersten diesen Wein, so einen Wein getrunken, dachte ich so, Gott, das wären lange 2 Jahre. Ja. Habe ich wirklich gedacht. Und dann kriegst du quasi fast nichts anderes dort. Ja. Und dann gewöhnt sich dein Gaumen auch daran ein Stück weit.
Okay.
Und dann merkst du auch die Unterschiede. Und das, was du sagst, ist sehr, sehr richtig. Der Wein hat bestimmt nicht den wahnsinnigen Spannungsbogen und die Abwechslung und auch nicht die einzigartige DNA. Das hat er nicht, ja. Aber er erfüllt, sag ich mal, kaufbar zu einem eigentlich anständigen Preis, 15 Euro, wenn man sagt, ich mag diese Art von Weinen ja. sehr gerne, dann wirst du hier bei uns eigentlich nichts finden für den Preis, das daran kommt. Mhm. Ja. Und deswegen ist es aus meiner Sicht zeigenswert.
Kann man ihn zum Grillen nehmen?
Natürlich, du kannst ihn zu relativ vielen Dingen.
Du kannst ihn zum Beispiel. Möchtest du ihn mitnehmen? Hast du einen Grillabend heute Abend?
Ja? Ich hätte Bock auf Grillen, aber es.
Dann nimmst du auf, du sagst, Axel, dann nimmst du.
Draußen
du darfst gleich auch einen, du darfst auch einen mitnehmen, ja, aber ich habe das Gefühl, dass Steffen den Chardonnay. Du hast keinen Grill.
Nein, der ist nicht meins, nee.
Nee, aber es kommen am Ende musst du einen Lieblingswein küren.
Ah, okay.
Aber du hast jetzt, es kommen noch zwei und wir kommen jetzt weiter. Mhm. Bei der nächsten, also 2028 ist Los Angeles. Mhm. Und dann passiert ja 2032 auch wieder was, wo man sagt, Moment mal,
ja.
die Australier, ja. waren die nicht gerade erst dran? Und wann sind wir denn mal dran? So sagt ja. dem Motto. Und ist in Brisbane, ne?
Brisbane,
ja. Also machen
Sydney wir, war wann 2000?
Ja. ja. Machen wir auch gleich, aber ich habe jetzt tatsächlich noch davor so. Einen Wein ausgesucht aus der ersten olympischen 1896 war es ja in Athen. Nur dieser Wein heißt auch noch Mount Olymp.
Wow. Aus dem Jahr 1896?
Ich weiß schon, welchen ich mich entscheide.
Wer hat denn schon mal in seinem Leben was aus 1896 getrunken? Ich meine, aus dem
ist Jahr. Ist der letzte denn auch noch ein Rotwein? Oder
der letzte ist auch ein
Rotwein. Ach so, okay.
Aus Australien.
Und von wann war der Portwein, den wir getrunken haben?
Von 1896.
Ja. Wir hatten einen von 1896.
Ja. Ernsthaft, ja.
Hatte Michael mitgebracht für schlappe 4.400 Euro.
Ja.
Ja. Und den habt ihr dann auch alle ausgespuckt?
Den haben wir zum Teil, ja.
ausgespuckt.
Hast du ihn ausgespuckt, ja?
Nein.
Hast du nicht?
Du
ich habe ihn, glaube ich, ausgespuckt.
Nee, du hast ihn ja getrunken, ne?
Doch.
Nee, da war doch ein Schluck.
Nee. Ich mochte ihn auch.
Also, der Wein heißt Mount Olymp. Es ist eine Cuvée aus Merlot und Mavroudi.
Was ist Mavroudi?
Mavroudi ist eine autochthone griechische Rebsorte, relativ vitaminhart. Ist nicht zu vergleichen mit Mavro oder ist nicht in der gleichen direkten Verwandtschaft wie Mavro. Das ist eine autochthone Rebsorte aus Bulgarien, also vermeintlich noch mal älter sogar als Griechenland. Ist auch 80% Merlot, das ist die vorwiegende Traube. Auch 2025 sehr, sehr jung, der Wein. 12,5 Alkohol, auch wenn man meinen würde, das muss jetzt bestimmt ein richtiges Monster sein. Der kostet eigentlich 10,90 und aktuell kostet er 7.
Wow.
Wenn ich also die Erwartungshaltung dorthin hängen, wahrscheinlich, wo sie hingehört. Aber ich dachte so, der Ursprung der neuen Olympischen Spiele, 1896 Athen, und dabei gab es ja Bilder in diesem Buch auch, wie das damals aussah, 1896 bei den Olympischen Spielen von Ehre.
Mhm.
Ja. Die Nase ist vielleicht so ein bisschen. Ich hätte, weißt du was, ich hätte sofort an Mancherie gedacht. Diese Schokolade, ja. Kirsche, Alkohol in der Nase schon. Relativ hell in der Farbe. Man merkt, dass der Wein doch ziemlich jung ist, also nicht sehr, sehr dicht. Auch die ominösen Kirchenfenster sind eher sehr leicht und verschwinden schon schnell. Ist ein leichter Wein.
Und man ahnt schon, dass es auch so einer ist, den kannst du. Dabei sein ist alles. Also den kannst du, glaube ich, das ist so, der ist massentauglich.
Das ist einer für mich.
Da bist du jetzt kein Olympiasieger mit werden, aber massentauglich ist er.
Das ist ein olympischer Gedanke.
Ja.
Aber ich glaube, ein bisschen gekühlt. Zum Grillen.
Ich wollte gerade sagen, kann ich mir gut zum Grillen vorstellen. Ja.
Kann ich mir auch vorstellen, ist jetzt auch nothing to write home about it. Für 7 Euro ist es aber nicht verkehrt.
Ja. Und immer noch frage ich mich, wir haben diesen Podcast Griechische Weine mit Linda Zervakis nach wie vor nie gemacht. Ne? Wir reden seit 7 Jahren.
Aber wir haben in einem Speedtesting einen fantastischen griechischen Wein.
Ja, das stimmt.
Der wirklich toll war. Ja. Sonst hätte ich wir hatten ihn vor kurzem. Aber der australische Wein wird vieles entschädigen. Damit du mit einem guten Gefühl hier rausgehst, nicht, dass du denkst,
das ist gut. Alles Gutes.
Aber wie kann das, Steffen, wie kann das sein? Aber wie kann das eigentlich sein, dass wir so lange nicht berücksichtigt wurden? Ja. Wenn die Australier zweimal in dieser Zeit waren, wenn die die Pariser das zum zweiten Mal, insgesamt zum zweiten Mal, wenn aber Los Angeles in der Zeit zweimal ist. Was ist denn, ich meine, Deutschland ist 1972, das war's. Das ist ja irre lange her.
Nee, wir wurden ja schon. Ja.
Wir wurden nicht, seitdem gab es nichts mehr.
Ja, also, man muss ja auch mal dazu sagen, Kiel ist ja auch Teil der Bewerbung. Ne?
Genau.
Kiel ist auch Teil der Bewerbung. Ja, also
das ja schon.
Ja, mein Kiel 72. Ja, genau. Und sonst nicht.
Ja, auch damals. Ja. Genau, also erstmal zeigt das, wie attraktiv offensichtlich Spiele sind, weil manche und viele bewerben sich zweimal. Seoul überlegt übrigens jetzt auch schon wieder, sich zu bewerben. Und wir haben ja ganz viel mit den Kollegen aus Paris auch gesprochen. Und die haben uns total klar gesagt, die haben sich mega gefreut, als Hamburg damals Nein gesagt hat, weil sie gesagt haben, Hamburg hätte damals schon das beste Konzept gehabt.
Weil der für 24.
Für 24, ja, der ernstzunehmendste Mitbewerber gewesen. Also wir hätten damals schon sehr gute Chancen gehabt. Und ich sehe das wie du, Lars, gerade deswegen, weil wir so lange nicht dran waren und auch weil im internationalen Bereich eigentlich alle wissen, Deutschland kann das. Wir haben immer noch eine relativ gute Infrastruktur. Wir können das immer noch gut organisieren. Und wir haben ja auch mit dem Sommermärchen gezeigt, was für eine Begeisterung hier in der Stadt ist. Auch in Hamburg, weiß nicht, ich bin gerade den Marathon wieder gelaufen. Das ist Wahnsinn, was in der Stadt los ist. Mhm. Wie viele Hunderttausende auch am Straßenrand stehen und echt Spaß haben, wenn Sport in der Stadt ist. Das heißt, wir können das. Und das größte Nadelöhr für uns in Hamburg ist eben tatsächlich der 31. Mai.
Sind wir selber.
Genau.
Und das ist aber interessant mit Kiel. Wenn das so schlimm war mit Olympischen Spielen, dann würde ich nicht verstehen, warum die Kieler jedes Mal, wenn sie abstimmen, übrigens ja auch schon 2015, immer 70% dafür.
Ja, 63.
Diesmal 63, aber eine Mehrheit dafür.
Mehrheit.
Weil die haben es ja erlebt. Da muss es ja, das so schlimm kann es dann ja nicht. So die Kieler würden ja sogar, die Kieler würden ja auch theoretisch mit den mit München, nee, mit
die haben sich, die anderen Bewerber haben sich noch nicht final entschieden, sozusagen, also, aber wir sind schon mit Kiel im Team Norden, so, also auch in der Frage, wo fließen dann auch Investitionen hin, also da planen wir eben auch fest mit Kiel, nicht nur mit Segeln, sondern auch eben mit Rugby und mit Handball in Kiel, um eben auch das Team Norden stark zu machen, weil wir auch fest davon überzeugt sind, Hamburg profitiert eben auch davon. Und meine These wäre, die Bahnstrecke zwischen Hamburg und Kiel wird dann möglicherweise auch nicht mehr eine Stunde dauern, sondern einfach schneller
fahren. Oh, warte mal,
jetzt sind wir im Game?
Jetzt ist es im Bordesholm und da würde ich aber sehr.
Ja, das ist also durch Olympia.
Man kann über den zusätzlichen Halt in Bordesholm einmal zu
verstehen. Ja. Wir würden reden da, das, ach, wusstest du nicht, dass durch Olympia wäre Hamburg-Damburg, Dammtor waren Bordesholm 16 Minuten. Aber du bist ja so dagegen.
Dammtor, Tornisch, 12.
Darf ich gar nicht abstimmen. Also ich habe auch nicht gesagt, dass ich dagegen bin. Also wirklich nicht. Nee. Ich verstehe es nur manchmal nicht, weil... Also das größte Argument, was ich immer höre, so ist, oh, das kostet so viel Geld, mit dem man so tolle andere Sachen machen könnte.
Ja, das stimmt halt einfach nicht. Okay.
Dann kannst du es bitte noch einmal begründet ausräumen.
Also das Geld, was wir für die Spiele brauchen, das nehmen wir halt ein mit den Tickets, mit den Sponsoring, mit den internationalen Beiträgen, mit den Einnahmen, die wir haben.
Und falls doch nicht, würde Hamburg dann im Risiko stehen oder wäre das der Bund?
Der ist der Bund mit an Bord. Also Garantie des Finanzministers, Lars war Zeuge dafür, dann haften wir dafür gemeinsam. Aber ganz ehrlich gesagt, also ihr habt ja jetzt auch gefragt, warum waren wir so lange nicht dran? Also vielleicht haben wir das jetzt gerade auch so ein bisschen abgebildet. Also no offense, aber wenn, etwas spielerisch ausgedrückt, jeder auf seine Partikularinteressen guckt, ne? Und was habe ich davon? Wird jetzt meine Bahnstrecke dadurch schneller oder nicht? Was passiert jetzt in meinem Stadtteil? Es wird in allen Stadtteilen was passieren. Bahnstrecken werden irgendwie schneller werden. Aber dieses sozusagen, als Business Case würde man die Spiele viel zu sehr banalisieren. Die Spiele sind ein positives Gemeinschafts-
und was ja das
deswegen machen
wir. Und was ja das Interessante ist, ist ja, eins ist ja auch klar, Deutschland hat sich ja entschieden. Das heißt, weil Deutschland so lange nicht war und weil Deutschland sich jetzt entschieden hat, diese Olympischen Spiele werden in Deutschland stattfinden. Wahrscheinlich 2040, vielleicht 2044. Ich glaube 2036 nicht, weil 100 Jahre danach schwierig. Aber die werden in Deutschland stattfinden. So, und das heißt, das finanzielle Risiko ist eh da. Die Kohle wird irgendwo ausgegeben werden. Und ehrlich gesagt, hoffe ich doch sehr, und ich habe da meine Bedenken, ich hoffe doch sehr, dass die Bahnverbindung zwischen Hamburg und Kiel sowieso besser wird, weil ehrlich gesagt, viel schlechter geht's kaum noch.
Ja.
Ich habe heute auch wieder für eine Strecke von 20 Minuten 50 gebraucht. Ich kann den Satz wegen einer Stellwerkstörung, kann ich nicht mehr...
Oder kurzfristig Personal aus.
Genau. Oder irgendwie, oder neulich war, das war das Allerabsurdeste, da stieg ich in den Zug ein und der war pünktlich. Und ich rief meine Frau an, weil ich es immer mache aus Scherz. Ich rufe sie immer an, wenn der Zug pünktlich ist. Also so zweimal im Monat. So. Und dann sage ich, der Zug ist pünktlich. Und jemand, meine Damen und Herren, wegen einer Trittbrettstörung können wir nicht losfahren. Da ging das das ging nicht wieder zu. Also die Tür, und dann denkst du so, und das ist ja die Hoffnung, dass auch durch sowas, wenn man sich da nicht blamieren will, dass dann die gesamte Infrastruktur so einen Schub bekommt.
Also das ist genau ein super Beispiel, weil es sind ganz viele Sachen sowieso zu tun. Wir haben vorhin über Barrierefreiheit geredet. Die UN-Behindertenrechtskonvention gibt es seit Anfang der 90er Jahre. Und wir erfüllen sie aber nicht, als Stadt nicht und als Land auch nicht. So, da kann man sagen, ja, das könnt ihr doch auch alles ohne die Spiele machen. Ihr könnt das auch ohne Paralympische Spiele machen, aber machen wir halt nicht. So, und durch die Paralympischen Spiele haben wir jetzt eine riesen Debatte auch über Menschen mit Behinderungen, die sich in der Stadt eben noch nicht so bewegen können, wie wir uns das eigentlich wünschen würden. Und haben wir eine riesen Debatte über Sichtbarkeit, Vielfalt, Inklusion. Und das sind Themen, die bringt man halt dadurch so nach vorne. Wie München, die dadurch die U-Bahn gebaut haben. Olympisches Dorf und Studierendenwohnheim. Und im Übrigen, jetzt kommen wir nochmal zum Fußball zurück, ein Stadion, was ein massiver Startvorteil für Bayern München war. Und wenn wir uns fragen, warum irgendwie die Leute nur München auf der Welt kennen, ehrlich gesagt, ein Fußballclub wie Bayern München, ein besseres Aushängeschild und Werbe- und Imagefaktor als Bayern München, hat München auch nicht. Mhm. So, auch die Spiele waren insofern auch ein Startfaktor, neben einem sehr umtriebigen Manager Uli Hoeneß, der dann bald einsetzte, dafür, dass Bayern zum Weltclub geworden ist.
Passiert denn was mit dem Hamburger Flughafen auch?
Der Hamburger Flughafen ist sozusagen, kann eigentlich so bleiben. Man ist erstaunt. Es werden gar nicht so viele Leute über den Hamburger Flughafen anreisen, weil wir sozusagen ein Multi-Flughafen-Konzept haben. Also mit auch allen anliegenden Flughäfen. Und, das wissen auch viele nicht, zwei Drittel der Tickets werden tatsächlich gekauft von den Menschen in Hamburg. Oder auch im näheren Umfeld, war in Paris auch so, die kommt gar nicht mit dem
Flughafen. Das war übrigens ganz interessant, verbessere mich da. Aber im Jahr 2024, in dem Sommer, hatte Paris jetzt nicht wesentlich mehr Touristen als zu einem ganz normalen Sommer.
Genau, das ist so, weil
quasi weil dann das gleicht sich aus. Also man antwortet, wer jetzt denkt, oh, jetzt haben wir in Hamburg, ist ja, nee, das wird in dem Jahr, wenn das so ist, wird jetzt nicht die Hölle los sein. In den Jahren danach vielleicht ein bisschen mehr. Aber es wird interessanterweise bei allen Städten, es ist nicht so, dass da jetzt mehr Leute hinkommen, es kommen nur andere Leute hin.
Genau.
Und übrigens nochmal zu dem Frage, was man mit dem Geld macht, das ist so ein bisschen die, wenn jetzt einer sagen würde, wäre es nicht viel besser, das Hamburger Abendblatt auf Papier nicht mehr zu drucken und zu verteilen, dann würden wir tatsächlich, kann man sagen, 50 Millionen Euro sparen. Wäre super. Nur werden halt auch die entsprechenden Einnahmen nicht. Also es würde, wenn man sagt, oh, mit dem Geld, was könnte man mit dem Geld machen? Dann sagst du, ja, theoretisch, ja, praktisch haben wir aber die Einnahmen nicht, also es ist plus minus null und dann das Geld ist dann leider nicht da.
Das ist mal so, aber es ist immer so schwer vorstellbar, wenn ich so höre, da werden dann also fast 5 Milliarden eingenommen. Das ist für mich so.
Also Fernsehrechte, also denk mal, ich glaube, wie hoch sind die Fernsehrechte sind allein?
TV-Rechte? Nee, Fernsehrechte kassiert das IOC, aber wir bekommen wiederum dann vom IOC so 1,2 Milliarden mindestens ab.
Okay.
So dadurch kriegen wir hohe Einnahmen. Wenn du immer noch nicht überzeugt bist, also wir haben tatsächlich. Also 30 Seiten Finanzkonzept, wir haben das alles ausgerechnet und doppelt geprüft. Ne? Also da mögen ja auch die einen oder anderen Hörer dann auch sagen, ja, das rechnet sich halt der Senat schön, weil die das unbedingt wollen. Und am Ende wird sowieso alles immer teurer. Wir haben das doppelt geprüft durch zwei Finanzinstitute, unabhängig voneinander, sind beide auf die gleichen Zahlen gekommen, ist validiert. Und wir haben zum Teil ein Drittel für Unvorhergesehenes eingeplant. Also in den knapp 5 Milliarden steckt, da hat sich ein Drittel zum Teil der Kosten drin, die es gar nicht gibt, die wir einfach nur als Puffer eingebaut haben, um dieses Argument zu widerlegen. Mhm. Und letzter Punkt, das ist, Finanzer nennen das Design to Budget. Also wenn sich etwas an den Einnahmen ändert, dann muss man auch etwas an den Ausgaben ändern. Was heißt das? In Paris zum Beispiel wollten die Handball halt auch eigentlich in Paris spielen, wollten sich dafür eine neue Handballhalle bauen, was modernisieren. War zu teuer. Haben sie es übers Land verteilt. Also man kann eben auch das Budget noch anpassen.
Aber kannst du das nochmal für die Bundesregierung nochmal sagen, wenn sich was an den Einnahmen ändert, muss man auch was an den Ausgaben ändern. Das scheint sich in der Politik, also auf Bundesebene noch nicht durchzusetzen. Du hast aber jetzt einen ganz tollen Rotwein mitgebracht, Michael.
Ja, weil ich selber einfach den Wein auch extrem gerne mag. Heißt BIN 28, kommt aus dem Hause Penfolds, eine riesige Firma, wir sind ja Ambassador. Und deswegen habe ich dann einfach einen relativ großen, gewachsenen Erfahrungsschatz. Fängt ja bei Konunga Hill an, gibt BIN 20. Also alles davor, finde ich, hat nicht die absolute Relevanz ab BIN 28. weil sie sind unterschiedliche Bins.
Hatten wir doch schon mal. Hatten wir das nicht schon mal, die Bins?
Ja, ja, wir hatten unterschiedliche Bins auch schon.
Aber fängt das bei 1 an?
Oder? Bei 2. Oder es gibt aber kein 3, aber da gibt es ein 7, glaube ich. Okay. Und dann gibt es ein 21.
Und was heißt, das fängt dort an? Das sind dann die
Bin 28 quasi, der Wein kostet 37 Euro.
Ja.
Ab das ist quasi aus diesem Haus alles richtig stark. Okay. Das geht hoch bis 1500 Euro.
Ja. Also sagst du, okay, ab Bin 28 sagst du, kann man einsteigen.
Ja. Und, ja, man kann davor auch schon einsteigen, aber das ist so.
Was kostet Bin 2?
Also Konunga ist günstig, das kostet 10er, 99 oder 98, das kann man auch schon mal machen. Gerade den Weißen finde ich sogar gar nicht so schlecht. Das ist aber für mich nicht außergewöhnlich. Das ist für mich jetzt schon außergewöhnlich. Mhm. Ja, also reinsortiger Shiraz ist ja immer multi-regional bei Penfolds, also nie nur aus einer Region, sondern aus quasi ganz Südaustralien. Das war also ein bisschen olympischen Gedanken. Ja. ein Jahr im Holz und das in amerikanischer Eiche. Davon ist aber nur 15% neu. Das heißt, das ist ein Wein, der schon erstmal die Frucht nach vorne bringen möchte und das Holz gar nicht so im Fokus hat. Hat auch schon 93 Parker-Punkte, ist also auch international schon hoch bewertet. Und für mich, ich hatte vor kurzem 2,6, bin 28, weil wir gerade über auch den 2,6er, irre gut.
Und welcher Gang ist das?
Das ist 23, das ist der Kölle-Jahrgang.
Und der 2,6er kostet der genauso viel?
Den kriegst du eigentlich gar nirgendwo mehr und der wird dann auch schon 50, 60 kosten. Der hat aber damals gekostet wahrscheinlich 18. Die Hälfte.
Aber das ist natürlich jetzt ein bisschen gemein zu dem griechischen, ne?
Also ja, der griechische Wein, also da kriegst du fast eine Kiste für eine Flasche, muss man eben auch sagen. You pay what you get for, aber...
Würdest du den jetzt eigentlich auch noch einen Tick kühler trinken?
Bitte?
Würdest du den, also weil der ist jetzt relativ... Ich finde, man kann ihn so trinken, aber würdest du ihn kühler trinken?
Mhm. Schon gut, ne? Also ich hatte ihn so bei 16 Grad bei uns im Weinschrank, aber jetzt sitzen wir schon eine Stunde hier.
Ja,
und von daher ist es wahrscheinlich 18. Deswegen könnte man ihn, also bei 16 ist ideal. Aber trotzdem, also klar, du merkst, dass das opulent ist. Du merkst, dass der Wein auch Alkohol hat. Aber eine schöne Frucht. Du hast vielleicht auch ein bisschen dieses rote Grütze, so ein bisschen Vanille auch, okay, ja. Aber viel subtiler, feiner und auch tiefer. Man merkt, das ist eine andere Länge, eine andere Kraft, wie lange es bleibt am Gaumen. Das ist einfach, ohne marmeladig zu sein, ohne zu süß zu sein, ohne zu kitschig zu sein.
Oder? Steffen, was findest du denn?
Ich finde ihn gut. Ich bin trotzdem eher Team dabei, selbst alles.
Aber das ist schon... Der bleibt so unendlich lange und hat diesen, also wirklich so hochwertig, wenn du stellst dir eine rote Grütze vor, die wirklich irgendwie auch mit echten Vanilleschoten gemacht wurden. Oder?
Aber was für eine Frucht? Also ist das eher so.
Ja, es ist so.
Waldbeere, Blaubeere?
Ja, es ist so ein bisschen rote Johannisbeere. Ja. Also ein bisschen was von diesem Red Band Weingummi. Mhm. Ja.
Okay. Das ist übrigens geil, ne? Entschuldigung, das ist mein Lieblingsweingummi. Das ist schlimm.
Kannst nicht aufhören.
Nee, ist schlimm.
ja.
Und so günstig ist es auch, ne? Im Vergleich, es ist Weingummi sowieso so günstig, aber ist gemein.
Aber nur, da ist auch, ich schätze das mal, nicht wahnsinnig viel Frucht drin im
Weingummi. Meinst du, dass das nicht?
Ja. Nee? Das ist auch kein Wein, glaube ich.
Ist das English Wine gab?
Ja, genau. Ja.
Nee, aber nee, das
ist, Red Band.
Aber Red Band ist nicht Englisch. Das ist normal, das sind in diesen roten Tüten, ne?
Ja, genau.
Ja. Wo es auch diese kleinen Schügel gibt.
Also, und wo es diese schwarzen, also die
auch diese Mischung aus so Lakritz und Weingummi, diese.
Ja, genau, die so nach Lakritz aussehen, aber irgendwie nach Weingummi schmecken.
Genau.
Die sind am geilsten, auf jeden Fall. Also,
die sind schön.
Aber, das ist aber Steffen, wenn jetzt am 31. Mai das positive ausfällt, erfährt man das gleich an dem Abend?
Ja.
Ja. Dann trinkt ihr alkoholfreies Hefeweizen, Sportler oder Rhabarberschorle oder was.
Wo bist du denn eigentlich? Wo gibt es einen Ort, wo ihr seid oder sucht ihr noch einen passenden Ort in Alsternähe?
Tatsächlich habe ich schon relativ viele Anfragen von Kolleginnen und Kollegen von dir, die
dann. Okay, ich muss natürlich da klar was sagen.
Okay. Das wird im Vogel
stehen. Aber es gibt nicht irgendwie so den einen Ort, wo dann das ausgezählt wird, doch.
Es gibt den einen Ort, also es gibt sozusagen die Wahllokale, das ist eigentlich wie bei einer Bürgerschaftswahl, ne? Also die Briefwahlunterlagen, die werden ab 18 Uhr dann eben geöffnet und dann wird angefangen auszuzählen und dann weiß man irgendwann, wie es ausgegangen ist. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie klar es ist. Wenn es sehr knapp ist, wird es halt ein bisschen länger dauern. dann weiß man, wie bei einem Wahlabend, wer gewonnen hat, wer verloren hat.
Aber wo bist du? Bist du dann im Rathaus oder wo bist du? Oder
rennst du vorbei? Hast du eine Idee?
Weiß ich nicht.
Ja, vielleicht hier in der Redaktion.
Ja, ein schönes Studio.
Also ich habe.
Ja, wir werden live. Wir werden live berichten. So viel kann man sagen. Ja.
Also wenn ihr mich einladet, also mir sind eigentlich nur zwei Sachen an dem Abend wichtig. Erstens, dass ich mit meinem Team zusammen bin. Also wir haben ein Team von 20 Leuten und die würde ich gern auch in dem Moment sehen, wo wir das erfahren, ob es geklappt hat.
Wann erfahrt ihr das? Gegen 7 oder wann?
Wie schnell? Kommt ein bisschen drauf an. Es kann zwischen, sag ich mal, 19 und 21 Uhr so roundabout.
Ich erinnere mich noch 2015 daran, das ist ja für uns. Und 2015 setzte ich mich hin, um 18 Uhr schlossen die Wahllokale und es war klar, es musste ein Kommentar geschrieben werden. Ich schrieb den Kommentar in der Einschätzung, es geht gut und schrieb und dann wurden mir immer so Zettel reingereicht. Und dann habe ich immer gesagt, was ist das denn irgendwie? Ich sage, Leute, was ist denn hier 48, 47, 48? Sage ich, naja, es kommen ja noch die Briefwahlunterlagen und so. Und dann kam nichts mehr. Und dann hatte ich den Kommentar fertig. Wie schön, Hamburg ist Olympiastadt. Und musste es dann anders schreiben. Und konnte es nicht so schnell machen wie Olaf Scholz, der wirklich innerhalb von Sekunden, ja, so ist Demokratie, wir haben uns entschieden, so war der nächste Sache. Dafür hole ich jetzt G20 nach Hamburg. Ja,
aber Lars, das Gute ist, der ist doch nicht umsonst geschrieben, weil den kannst du am
31. Den kann ich nochmal, das habe ich nicht mehr, der ist gelöscht.
Gut, nee, also ich will mit meinem Team feiern und ich möchte gerne, das ist echt eine der berührendsten Tatsachen überhaupt in dieser Bewerbung, wir haben ein Team von über 300 Volunteers, Hamburg und Hamburg, die sich freiwillig bei uns gemeldet haben und gesagt, wir finden das so eine gute Idee und die laufen da jetzt gerade über die Marktplätze, Einkaufszentren, Sportveranstaltungen, HSV-Spiel, Dom, Hafengeburtstag waren die alle im Einsatz in ihrer Freizeit, die haben alle Jobs nebenbei. Und verteilen Olympiafeiern.
Also diskutieren mit Leuten. Das ist ja übrigens das Interessante, wenn du überlegst, das ist ja was ist die größte Organisation in Hamburg? Der Hamburger Sportbund mit 540.000 Mitgliedern. Davon sind einige unter 16. Das sind die, die nicht abstimmen dürfen. Aber wenn die abstimmen würden, das würde wahrscheinlich reichen, ne?
Das stimmt, da muss man immer dazu sagen, dass tatsächlich einige in Hamburg sogar doppelt Mitglied sind in einem Verein. Also du kannst das nicht ganz glatt sehen. Insgesamt sind es, glaube ich, sogar über 800.000 roundabout Mitgliedschaften mittlerweile in Hamburger Vereinen. Und die unterstützen uns natürlich auch tatkräftig.
Ja, aber theoretisch würde man denken, ja Leute, wenn die alle abstimmen, ist der Drops gelutscht.
Ja, das ist
theoretisch.
Wir haben jetzt gerade von St. Pauli geredet, da gibt es glaube ich eine eigene Fankultur.
Aber da musst du übrigens nochmal erklären, St. Pauli, ne? Die wehren sich ja immer, wenn es dann so kommerziell wird, ist dem bewusst beim FC St. Pauli, dass es wenig kommerziellere Sachen gibt als die erste Fußball-Bundesliga? Hm.
Noch nicht ganz, deswegen hoffen wir noch auf das Spiel gegen Wolfsburg. Es ist schwierig. Es ist natürlich auch ein sehr politischer Verein. Ja. Und es gibt auch ganz viele, die sagen, dann ist es halt die zweite Liga. Und wenn du die Historie des
Vereins. Ja, aber auch die zweite Liga ist hochkommerziell. Also ja, alles ist ja nicht irgendwie.
Völlig richtig. Ne? Aber um Menschen zu erreichen, brauchst du eine breitere Bühne und die hast du in der Bundesliga nochmal mehr als in der zweiten Liga und in der zweiten Liga mehr als in der dritten Liga. Und es gibt eben viele Leute, mir ist der sportliche Erfolg nicht unwichtig. Und es gibt natürlich viele Leute, die sagen, Mensch, die kümmern sich da um tausend andere Sachen, nur nicht um den Sport. Aber in der Historie gesehen hat der FC St. Pauli, glaube ich, nur viermal es geschafft, ein Jahr in der Bundesliga zu bleiben und ist immer dann wieder abgestiegen. Und eins davon ist jetzt das aktuelle Jahr, in dem wir wieder drin sind. Und wir haben vor dem letzten Spieltag immer noch die Chance, so sehen wir aus eigener Kraft, aber noch in die Relegation zu kommen. Es ist halt durch den Verlauf so ein bisschen und durch die Erwartungshaltung, durch den Start, alles in allem ist man so ein bisschen, und vielleicht auch durch so manche Körperhaltungen in der Mannschaft, wo man das Gefühl hatte, so richtig, ob da so richtig das Feuer ist, ist man als Fan einfach ein bisschen traurig, glaube ich. Aber
ich finde es so ein bisschen, ich will nicht sagen, verlogen ist ein großes Wort, das will ich nicht sagen, aber so, ja, dass der FC St. Pauli immer, wenn es um andere Sachen geht, also die Fans, wenn es um andere Sachen geht, ist es ganz wichtig, das darf alles kein Geld kosten, das darf alles nicht kommerziell sein und so. Und dann bewegt sich dieser Verein ja auch über die Jahre. Ich war ja mal in der Loge des FC St. Pauli bei einem Heimspiel und ich glaube, ich war der Einzige, der nicht Investmentbanker war. Wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt hier die besondere Vereinskultur. Und als ich dann sagte, wollen wir nicht rausgehen und das Spiel gucken, meinen die alle, warum denn eigentlich? Also
ich würde jetzt sehr gerne die Ehre des FC St. Pauli retten. Erstens, indem ich Uke Göttlich erwähnen will, der sich ehrlich gesagt vor der Mitgliederversammlung von St. Pauli, wo er als Präsident wiedergewählt worden ist, eine Woche vorher, presseöffentlich als Olympia-Fan geäußert sagen, der Mann hat auf Deutsch gesagt, echt einen Arsch in der Hose.
War auch bei uns schon.
Weil er eben auch weiß, sozusagen, was das für Vorteile für Hamburg bringt. Und Außerdem weiß er ja auch, St. Pauli ist eben auch ein Breitensportverein. Und ganz viele auch Breitensportgruppierungen, auch bei uns, die sozusagen, die auch die Olympiabewerbung unterstützen, weil die genau wissen, was für sie im Breitensport da für Chancen drinstecken. Und drittens drücke ich alle Daumen, dass das mittelgroße Wirtschaftsunternehmen der Profimannschaft, St. Pauli, natürlich die Klasse hält. Ja. Und in der Bundesliga bleibt, das tut Hamburg gut.
Absolut, und das sagen mir auch viele HSV-Fans. Und das
glaube ich ihnen auch. Da sind wir übrigens auch anders, ne?
Ja.
Wir gönnen.
Ja, aber das ist natürlich immer der andere, David gegen Goliath und wie auch immer.
Naja, das
aber
war zum Beispiel, das hat er sich ja gedreht.
Aber zum Beispiel, dass das Stadion der Name nicht verkauft wird. Ich meine, da verzichtet der Verein auf viele Millionen jedes Jahr. Mhm. Als Beispiel. Jetzt hat man gesagt, es gibt, ich meine, es hat sich, glaube ich, kein Verein so wie der FC St. Pauli mit seiner Vergangenheit im Nationalsozialismus beschäftigt. Ist einfach so. Auch kritisch. Dann gibt es dieses Stadionlied nicht mehr, da beschweren sich viele und sagen, ja, aber wenn man sagt, der den Text geschrieben hat, der hatte eben konkret eine Nähe zur NSDAP und man sagt, deswegen können wir das, viele sagen auch, hätten wir es nie erfahren, hätten wir es weiter gesungen und hurra, jetzt wissen wir es, jetzt können wir es nicht mehr machen.
Ja,
das und das gut. Ist dann schon auch, es gab mit als erstes im Stadion, dass du quasi, also es gibt einen wahnsinnig hohen Frauenanteil in der Fankurve, hinterm Tor, auf der Gegengerade, viele, viele Frauen.
Und das darfst du nicht vergessen, der HSV hat sich ja, deshalb David Goliath, der HSV hat sich ja vom FC St. Pauli, auch was das anbelangt, viel abgeschaut. Mhm. In den vergangenen Jahren. Das ist ja ein ganz anderer Verein geworden. Ich meine, auch St. Pauli-Fans sagen, früher konntest du nicht hingehen ins Volksparkstadion, weil da irgendwelche Glatzen waren, die schwierig waren. Das ist ja auch alles nicht mehr der Fall.
Und rein sportlich ist so. Hätte der FC St. Pauli das Derby im Volkspark nicht so souverän gewonnen?
Ganz am Anfang der Saison, ne?
Ja. Last-Minute-Transfers Vieira und Vuskovic vielleicht gar nicht getätigt, weil man gesagt hätte, das reicht schon. Und ohne die zwei Spieler ist die Mannschaft eine Klasse schlechter. Das wissen alle ja Verantwortlichen auch. Ja, ja. Und deswegen, am Ende ist, ja, am Ende, es kommt, David, es kommt. Und wenn dieser Podcast ausgestattet ist, ist schon vorbei. Ja. Und von daher werden wir das sehen. Und das
Fan geht dann auch wieder hin.
Ja. Aber ich will sagen jetzt, ich habe dann jetzt gelesen, ich war gerade auf der OMR, auch in irgendwelchen Threads da auf Facebook oder so, wo die Leute so, und die ganzen Cafés sind zu, und wir OMR-Events und scheiß OMR. Und und dann, ich gehe nicht mehr hin in meinen Stammcafé, weil die jetzt, wo ich denke so, hey, das ist Dienstag, Mittwoch, die Gastronomie kämpft sowieso. Menschen neigen dazu, erstmal alles doof zu finden in einer und gar nicht vielleicht die Basis ihrer Meinung zu kennen. Also die haben gar keinen Hintergrund und bilden sich trotzdem eine Meinung zu haben, weil es so leicht ist.
Das ist witzig, weil ich stand am Morgen im Stau, habe ich tierisch aufgeregt, ne? Also da irgendwie am Fernsehturm, irgendwie ein scheiß OMR und dann fange ich hier an, verspätet und dann fragt mich Felix, ey, ich habe noch eine Karte für die OMR, willst du nicht hin? Und ich so,
geil.
Oh ja. Und dann am Abend bin ich auf der OMR und denke, geil.
Also ich wünsche dir viel Glück, Steffen.
Ja, ich würde alles wetten darauf, dass sehr viele Menschen, die auch jetzt beim Referendum Nein stimmen werden, sollten die Olympischen Spiele dann in den 40er Jahren hier stattfinden,
natürlich
besorgen werden und auch dort sein werden. Und sie sind natürlich auch alle herzlich willkommen. Und es gibt ja auch, letzter Punkt, um dafür zu stimmen, auch 1 Million Tickets zu sehr günstigen Preisen, auch für die Hamburgerinnen und Hamburger.
Was heißt günstig?
In Paris waren das 24 Euro, also 2024 24 Euro, 1 Million Tickets und 50% der Tickets in Paris haben unter 50 Euro gekostet. Also man denkt immer, das ist irgendwie super teuer. Verglichen mit einem Ticket für HSV oder St. Pauli ist das komplett im Rahmen.
Ja.
Und das heißt, man kann da auch hingehen tatsächlich, wenn das hier stattfindet.
Und wir würden
schießen um 7 Uhr morgens.
Und wir würden, Axel, das habe ich noch nicht gesagt, wir würden eine Sonderfolge von 4 Flaschen dann machen. Wir würden dann Teile von uns würden aus dem Altenheim wieder rauskommen. Ja. Obwohl, das ist ja gar nicht so.
Nee, wir würden in dieses barrierefreie Studio reinfahren.
Ganz ehrlich, wie alt sind wir? Guck mal, ich wäre 70. Ja. Michael, du wärst
62.
Ja. Axel?
Oh, so ungefähr.
Ja, aber da kriegen wir es noch hin. Und dann sehe ich uns mit Jon Bon Jovi, der vielleicht was singt, dass der nochmal
auf Tour geht.
Okay, aber dann ist das jetzt quasi verabredet. Jetzt?
Das ist verabredet, aber natürlich nur, wenn es kommt.
Ja.
Und das ist wieder das alte Ding. Es wird nicht kommen, wenn es nicht kommt.
Musst du dann zu Gast sein, bitte?
Ja, genau.
Ja. Okay. Deal.
Okay, ja. Deal. Okay.
Kannst du uns dann auch wieder raus nach Hause rollen?
Wir haben bei ihrer Freiheit, so dass sie euch alleine in der Stadt bewegen können.
Hoffen wir, dass dann nicht Alice Weidel die Öffnungsrede hält. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das liegt in unseren aller Händen, für unsere Demokratie einzustehen, jeden Tag.
Steffen, vielen Dank. Wir müssen noch fragen. Also Michael, sag ich schon. Doch, Michael, fang du an. Dein Liebling. Na gut, Penfolds,
der letzte. Ich bin für aus Brisbane.
Brisbane.
Interessante Fakte habe ich jetzt gerade. Wir hatten einen der bekanntesten Dermatologen dieses Landes bei uns.
Im Herrn Steinkraus.
Genau. Und der hat zum Beispiel erzählt, dass die Menschen in Brisbane im Schnitt deutlich, also 3 Jahre länger leben als die Menschen in Edinburgh.
Weil,
obwohl sie ein fünffach höhere Wahrscheinlichkeit haben, an Hautkrebs zu erkranken. Weil die Sonne. Sehr viel Sonne und die Sonne wahnsinnig viel macht mit dem Gemüt. Und das fand ich ganz, ganz interessant. Ich bin für den australischen bin 28 von
Penn. Axel?
Ja, bin ich natürlich auch, weil es auf jeden Fall der Beste ist. Aber ich fand dieses Bread and Butter.
Okay, dann sag du Bread and Butter. Nee, Steffen?
Gut, der hat am besten geschmeckt, aber ja, da ich bleibe bei meinem Motto, dabei sein ist alles und ich nehme das als gutes Omen. Mich führt ganz bescheiden für den griechischen
Rund. Und dann sage ich so ein bisschen, damit einer sagt, den Tisch. Vielen Dank, aufs Leben, toi, toi, toi.